Diese Predigt hier hat keine Relevanz für uns heute. Sie hat nichts, aber auch gar nichts mit unserem Leben zu tun. Das Thema, um das es geht, hat sich eigentlich schon erledigt. Steile These, oder? Denn wenn das so ist, warum solltest du mir jetzt weiter zuhören? Warum solltest du mir 30 Minuten deiner Lebenszeit schenken, wenn der berühmte Predigtschlaf doch so viel attraktiver wäre? Ist natürlich nicht so. Ja, sonst hätte ich diese Predigt ja nicht geschrieben. Aber wir nehmen uns heute wirklich eines Phänomens an, das in der Bibel einen unglaublich breiten Raum einnimmt. Aber das in dieser Form nicht mehr für Bedeutung von uns ist. Der Wert, der hinter dir diesem Thema steht, ist es aber schon. Und darum lohnt es sich auf jeden Fall, dir diese 30 Minuten der Predigt zu gönnen. Wir werden aber ein bisschen Anstrengung unternehmen müssen, um diesen Transfer zu schaffen, den Text von der Zeit der Bibel in die Zeit von heute zu übersetzen. Wir beenden heute unsere Predigtreihe mit dem Thema Lebensmutig die Welt verbessern, in der wir uns angeschaut haben, wie sich ein mutiger Glaube auf das praktische Handeln unserem Nächsten gegenüber auswirkt. Und heute wollen wir uns zum Abschluss anschauen, wie sich Gott unseren Umgang mit den Waisen und Witwen vorstellt. Und da merkt ihr schon, das klingt seltsam. Waisen und Witwen, ist das wirklich unser Thema? Ist das wirklich relevant für uns heute? Ganz klar, zur Zeit der Bibel war es das. Darum sind die Waisen und Witwen auch ein Sammelbegriff geworden, dass Gott möchte, dass wir uns um die Schwächsten der Gesellschaft kümmern. Aber unsere Gesellschaft hat sich ja gewandelt. Von daher machen uns diese Bibeltexte, wo es darum geht, heute manchmal Mühe oder noch schlimmer, wir finden sie unwichtig, weil uns dieses Thema ja nicht mehr betrifft. Und das wäre total fatal, weil das Prinzip dahinter ist immer noch wichtig. Das betrifft uns immer noch, weil es Gott so wichtig ist. Aber warum hat denn jetzt dieses ursprüngliche Thema der Waisen und Witwen nichts mehr bei uns zu melden? Warum spielt die Versorgung dieser Gruppen bei uns überhaupt keine Rolle mehr? Zum einen ist es so, weil es kaum noch Waisen und Witwen bei uns gibt. Die Lebenserwartung ist deutlich gestiegen, sie ist so hoch wie nie. Die Müttersterblichkeit ist historisch niedrig. Arbeitsunfälle wie Knochenbrüche oder Schnitte sind selten. Und sogar so triviale Dinge wie Zahnentzündungen sind heute ganz einfach zu behandeln. Früher waren das alles potenziell tödliche Gefahren. Natürlich sterben auch heute Menschen und hinterlassen Familien. Aber früher war das kein dramatischer Einzelfall, sondern war es der gesellschaftliche Normalfall, dass Ehemänner gestorben sind und ihre Frauen alleine, ohne Verdienstmöglichkeiten zurückgeblieben sind. Dass Kinder beide Elternteile im Kleinkindalter verloren haben und ohne Eltern aufwachsen mussten. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, wir leben heute hier in Deutschland in einem Sozialstaat. Eine Witwe ist sozial abgesichert durch ihre eigene Rente und viele andere Sozialleistungen. Bei uns in Deutschland muss niemand hungern, frieren und elendig zugrunde gehen, wie es über Jahrhunderte bei sozialen Härtefällen der Fall war. Und noch ein Fakt ist da. Wir Christen haben diese Hilfe an Profis ausgelagert. Teilweise sogar fromme Profis, aber es ist nicht mehr das Kerngeschäft der Gemeinde Gottes vor Ort. Über Jahrhunderte waren es die Christen, die den Armen zu essen gegeben haben, die sich um die Kranken gekümmert haben, die zumindest ein bisschen soziale Ordnung aufrechterhalten haben. Heute kümmern sich Organisationen wie das Rote Kreuz, die Caritas, die Diakonie darum. Wie gesagt, oftmals Vereine mit frommem Hintergrund. Aber wenn das alles so schön organisiert ist, wenn der Staat das auch bezahlt, wenn ja sogar unser eigener Verein sich darum kümmert, dann müssen wir ja nichts tun. Wir haben es ausgelagert, um unser Gewissen beruhigen zu können, und damit können wir uns dann um die richtig wichtigen Dinge kümmern, die Seelen der Menschen und unsere eigene Bequemlichkeit. Ihr merkt schon an meinem Tonfall, so einfach ist es nicht. Und auch aus den letzten beiden Wochen sollten wir wissen, dass diese Dinge Gott viel zu wichtig sind, als dass wir sie ausgliedern könnten. Ich möchte mir hier darum heute zum Abschluss unserer Predigtreihe einen Text mit euch ansehen, der uns nochmal diesen Herzschlag Gottes vor Augen führt. Und ich möchte anhand dieses Textes mit euch schauen, wer unsere Waisen und Witwen heutzutage sind. Hier kommt der Predigttext, hier kommt Psalm 82. Ein Lied von Asaf. Gott steht auf inmitten der Götter. In ihrer Versammlung erhebt er Anklage. Wie lange noch wollt ihr ungerechte Urteile fällen und die gottlosen Verbrecher begünstigen? Verhelft den Wehrlosen und Waisen zu ihrem Recht. Behandelt die Armen und Bedürftigen, wie es ihnen zusteht. Befreit die Geringen und Wehrlosen. Entreißt sie der Gewalt ihrer Unterdrücker. Aber sie handeln ohne Sinn und Verstand. Sie irren im Dunkeln umher und sehen nicht, dass durch ihre Bosheit die Welt ins Wanken gerät. Ich selbst hatte zwar gesagt, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle. Aber wie gewöhnliche Menschen müsst auch ihr sterben. Euer Leben wird genauso enden wie das eines jeden Herrschers. Erhebe dich, Gott, und richte die Welt, denn alle Völker gehören ja dir. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text jetzt gerade hört. Als ich ihn das erste Mal in der Vorbereitung gelesen habe, habe ich mich schon gefragt, welcher Trottel mir diesen Text eingebrockt hat. Bis mir aufgefallen ist, das war ich selbst. Der Text passt zum Thema. Ja, schon, auch wenn die Witwen hier nicht erwähnt werden. Aber der entwirft ja schon ein seltsames Szenario. Und damit wir diesen Text auch für uns gut verständlich bekommen, möchte ich euch jetzt erstmal mit auf eine Reise nehmen. Eine Reise hin zu einem etwas seltsamen Bibeltext. Gott steht in der Gottesversammlung und klagt die Götter an. So geht Vers 1 los. Und das alleine hat mich wirklich Nerven gekostet. Was soll das denn bitte? Wie kann Gott denn bitte mit anderen Göttern zusammenstehen? Es gibt doch nur einen. Und warum richtet er sie? Und warum werden sie dann in Vers 7 wie ganz normale Menschen sterben? Was soll das denn jetzt alles? Normalerweise ist es so, dass ich mir erst ganz am Ende meiner Vorbereitung angucke, was andere kluge Leute so über meinen Text gedacht und geschrieben haben. Probiere immer, mir meinen eigenen Kopf zu machen und mich nicht von anderen beeinflussen zu lassen. Aber hier war ich wirklich versucht, ganz am Anfang direkt nachzugucken. Mal reinzuspitzen, was denn das hier soll. Es hätte mir gar nichts gebracht. Denn auch meine Kommentatoren sind sich total uneinig. Die einen sagen, der Schreiber hier wirklich Götter meint und damit die Vorstellungswelt des alten Orients aufgreift. Andere sehen die Götter als Symbole für die menschlichen Herrscher der Welt. Was ich dazu glaube, sage ich euch gleich. Aber zunächst müssen wir bedenken, dass die Bibel, vor allem das Alte Testament, einen anderen Blick auf die Götterwelt hat, als wir das heute haben. Für uns aufgeklärte Menschen gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt gar keine Götter, oder wenn man Christ ist, dann gibt es einen Gott. Aber wirklich nur einen. Über so Dinge wie Thor, Odin oder Vishnu und so weiter können wir eigentlich nur lächeln. Engel und Dämonen, ja, da können die meisten Christen doch irgendwie was mit anfangen, dass es da eine unsichtbare Welt geben könnte, aber definitiv nur einen Gott. Zur Zeit von Mose oder von David sah das anders aus. Da war es völlig klar, dass es mehrere, dass es viele Götter gibt. Die Frage war nicht, ob es einen Gott gibt, sondern welcher Gott der richtige ist, der stärkere, der bessere, der mächtigere. Und bei den Israeliten hat sich ein sogenannter, Achtung Fremdwort, Monolatrismus herausgebildet. Es war klar, es gibt viele Götter, aber es darf nur einer angebetet werden. Und das ist der Gott Israels. Und erst so langsam entwickelt sich dann im Alten Testament der Monotheismus, also die Vorstellung, dass es nur einen Gott gibt. Das findet man dann schon bei Jesaja, der sich über die anderen Pseudogötter lustig macht. Und auch im Neuen Testament dieses zum Beispiel 1. Korinther 8, Vers 4 sagt Paulus ganz deutlich, es gibt ja nur einen Gott, den Vater Jesu Christi. Aber für die Menschen zur Zeit unseres Psalms war die Vorstellung einer Götterversammlung gar nicht so abwegig, wie sie es für uns heute ist. Und trotzdem glaube ich, dass wir es hier nicht mit einer echten Götterversammlung zu tun haben, sondern die menschlichen Machthaber und Richter gemeint sind. Das ergibt sich für mich vor allem aus Vers 7, wo man dann diese Sterblichkeit erwähnt wird. Das wird uns gar keinen Sinn ergeben. Aber noch mehr, ich glaube sogar, dass wir es hier gar nicht mit der Schilderung eines realen Geschehens zu tun haben, sondern wir erleben hier mehr ein Gleichnis eine Geschichte. Ich denke, man muss sich diesen Psalm wie eine Theaterbühne vorstellen. Stellt euch das mal vor, ihr sitzt in euren gemütlichen Sesseln im Theatersaal, vor euch ist die Bühne, das Licht geht aus, die Vorstellung beginnt, Spot an und Gott betritt die Bühne. Und um ihn herum sind andere Götter. Und Gott fängt an, diese Götter anzuklagen. Er nimmt sie richtig in die Mangel. Er liest ihnen die Leviten, wie sie so mit seinen Menschen umgehen können. Und so entfaltet dieses ganze Stück seine Dramatik. Und jedem Zuschauer ist klar, diese Götter, die stehen für die Mächtigen dieser Welt. Und Gott wird in diesem Theaterstück seine eigenen Worte in den Mund gelegt. Denn dass ihm die Armen, die Unterdrückten, die Weisen am Herz liegen, das finden wir im Gesetz, in den Propheten und im gesamten Alten Testament. Das, was hier mit diesem Psalm passiert, ist genau das, was Jesus immer wieder tut. Er erzählt Geschichten. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter von neulich, die ist nie passiert. Die hat Jesus sich ausgedacht. Den verlorenen Sohn hat es in Person nie gegeben. Hat Jesus sich ausgedacht, um Geschichten zu erzählen, um den Menschen Dinge über Gott zu erklären. Und auch wenn es zum Beispiel den Vater beim verlorenen Sohn nie so gegeben hat, entspricht sein Wesen wohl genau dem, was Jesus uns über den himmlischen Vater wissen lassen wollte. Und genau dasselbe tut Asaf hier in diesem Psalm. Er malt ein Theaterstück, das uns Dinge über Gott und seine Leidenschaft lehrt. Und was das ist, das schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt an. In unserem Psalm werden 5 verschiedene Gruppen an Armen erwähnt, alle in Vers 3 und 4, da heißt es, verhelft den Wehrlosen und Weisen zu ihrem Recht, behandelt die Armen und Bedürftigen, wie es ihnen zusteht, befreit die Geringen und Wehrlosen, entreißt sie der Gewalt ihrer Unterdrücker. Und ich dachte mir so, oh weh, wenn ich jetzt all diese 5 Gruppen genau untersuchen und vorstellen muss, dann ist die Predigt vorbei, bevor ich zum eigentlichen Punkt gekommen bin. Aber dann habe ich gemerkt, eigentlich ist das nur eine Gruppe. Das ist ein ganz typisches Stilmittel für die Psalmen, dass hier mehrere Worte für dieselbe Sache gebraucht werden. Also, die Wehrlosen und Weisen, die Armen und Bedürftigen, die Geringen und Wehrlosen, das sind die Menschen am Rande der Gesellschaft, die nicht aus eigener Kraft aus ihrer Rolle herauskommen. Nach Gottes Willen, nach allem, was er für sein Volk getan hat, es aus Ägypten herausgeführt hat, das Land Kanaan ihm geschenkt hat, dürfte es in Israel eigentlich überhaupt keine Armut geben. Das finden wir zum Beispiel in 5. Mose 15. Es gibt in der Bibel Gesetze, die versuchen zu verhindern, dass Israeliten ihren Landbesitz verlieren und in Abhängigkeiten geraten. Gott wollte ein freies Volk ohne Armut. Und wo es doch Armut gibt, dann befiehlt das Gesetz Gottes großzügige Hilfe und solidarisches Verhalten. Die 5 Bücher Mose sind voll davon. Das ist der Wille Gottes. Es soll gar keine Armen in Israel, in Gottes Volk geben. Und wenn doch, dann muss man sich hier solidarisch zeigen. Die Weisen, die stehen dann stellvertretend für die Hilflosen in der Bevölkerung. Weisen fehlte der Vormund, der für ihr Recht einstehen konnte, und so waren es leichte Opfer dafür, dass irgendwelche skrupellosen Typen sie über den Tisch gezogen haben und ihnen ihre Privilegien weggenommen haben. So sollte es also sein. War es aber nie. Zu keiner Zeit. Weder bei Mose, noch in der Königszeit, noch im Exil. Das Volk hat sich nie an diese Gebote gehalten. Es war immer genug Anlass für die Propheten da, aufzustehen, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so nicht, Leute. Gott hat sich das anders vorgestellt. Was ihr hier tut, ist grundverkehrt. So, wie wir es auch jetzt hier in unserem Psalm erleben. Gott tritt diesen Göttern, den Mächtigen, entgegen. Er droht ihnen, er weist sie zurecht. Die haben nämlich den Fehler gemacht, ihre von Gott verliehene Macht zu verdrehen, zu pervertieren und als Tyrannei zu verwenden. Sie sollten auf die Armen und Schwachen aufpassen, für ihr Recht sorgen. Und was machen sie? Genau das Gegenteil. Sie unterdrücken die Armen und Schwachen. Sie herrschen nicht weise, sondern verdrehen mit dem, was sie tun, Gottes Willen. Und das sind richtig heftige Anschuldigungen. Denn das ist der zentrale Vorwurf, den die Mächtigen hier kriegen. Sie machen genau das Gegenteil von dem, wozu sie beauftragt sind. Anstatt zu helfen, unterdrücken sie. Und das geht gar nicht. Das geht nicht nur ein bisschen nicht. Das ist für Gott richtig krass. Hört euch Vers 5 nochmal an. Sie handeln ohne Sinn und Verstand. Sie irren im Dunkeln umher und gehen und sehen nicht, dass durch ihre Bosheit die Welt ins Wanken gerät. Die Welt gerät aus den Fugen, weil diese Leute sich so verhalten. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Erdbeben miterlebt hat. Ich nicht, zum Glück. Aber die Bilder, die ich aus dem Fernsehen kenne, finde ich heftig. Wie da kein Stein auf dem anderen bleibt. Wie da die Welt erschüttert wird. Alles gerät aus den Fugen. Und dieses Verhalten, was der Psalm hier beschreibt, hat denselben Effekt wie ein heftiges Erdbeben. So wichtig sind Gott diese armen Menschen. So sehr hasst er Ungerechtigkeit, die diesen Menschen angetan wird. So sehr glüht da Gottes Eifer, dass die Erde in ihren Grundfesten erschüttert wird. Und wenn wir das verstehen und neu lernen, kann uns das motivieren, den nächsten Schritt zu gehen und zu gucken, was hat das alles mit uns zu tun. Wer mir jetzt gut zugehört hat, könnte sagen, ja Chris, aber wenn das stimmt, was du sagst, dann betrifft uns dieser Text nicht. Denn Gott geht doch hier mit den Mächtigen, mit den Regierenden, mit den Richtern ins Gericht. Und das sind wir doch nicht. Wir kleine Lichter, wir haben doch gar keine Aktien in dem Thema. Der Text richtet sich doch überhaupt nicht an uns. Und das stimmt. Und das stimmt nicht. Ja, wir sind nicht die ersten Adressaten des Textes. Ja, wir sind nicht direkt die Zielgruppe. Aber wir dürfen daraus nicht ableiten, dass wir nicht gemeint wären. Zum einen habe ich in den letzten Predigten, in den letzten Wochen immer wieder gesagt, dass wir hier Gottes Herzschlag erleben und lernen können. Wir lernen hier, was Gott wirklich wichtig ist, wofür er brennt, was seine Leidenschaft ist. Und wenn Nachfolge Jesu vor allem darin besteht, ihm ähnlicher zu werden, von ihm verändert zu werden, immer mehr so zu reden, zu denken, zu handeln, wie Jesus es tun würde, dann betreffen uns diese Texte elementar, weil wir hier lernen, was Nachfolge Jesu bedeutet, wie wir ihm ähnlich werden können. Egal, ob wir Mächtige sind oder nicht. Und damit sind wir beim Zweiten. Ich frage mich, ob wir nicht manchmal doch Mächtige sind. Ob unsere soziale, unsere finanzielle, unsere gesellschaftliche Situation uns doch zu Mächtigen macht. Auch wenn wir diesen Titel dann nicht offiziell tragen. Denn wodurch zeichnen sich denn Mächtige aus? Dadurch, dass sie die Möglichkeit haben, Dinge zu verändern, zu gestalten, zu beeinflussen. Sei das durch finanzielle Möglichkeiten, durch Einfluss, durch Vitamin B, durch Vorsprung an Wissen, an Bildung, an Ressourcen. Und dann können wir sehr wohl für uns in Anspruch nehmen, zu dieser Gruppe zu gehören, die Gott hier in die Pflicht nimmt. Also, wenn wir das Geld haben, Armen zu helfen, wenn wir die Fähigkeiten haben, den Elenden beizustehen, wenn wir die Kapazitäten haben, den Geringen zu unterstützen, wenn wir den Einfluss haben, dem Wehrlosen zu seinem Recht zu verhelfen, dann sind wir hier gemeint. Und da bin ich mir sicher, bei den meisten von uns hier ist das der Fall. Der Text geht uns an. Er betrifft uns. Weil, wenn es um die Mächtigen geht, dann kann man ja in eine ganz böse Falle tappen. Und sich schrecklich über die da oben aufregen. Die da oben, die nachts um drei komische Dinge beschließen, die sie dann zwei Tage später wieder einkassieren müssen. Die da oben, die keine Ahnung vom echten Leben haben. Die da oben, die. Es ist immer leicht, die Verantwortung abzuschieben. Aber das geht hier nicht. Wir sind gemeint. Wir sind als Jesu Nachfolger hier in der Verantwortung. Man könnte vielleicht sagen, wir sind die da oben. Und jetzt denkt bitte mal zurück an die Einleitung. Diese Aufgabe ist bei uns so wenig präsent, weil A, es bei uns immer weniger Armut und Sterblichkeit gibt und B, Profis diesen Job übernommen haben. An A können, sollen, müssen wir überhaupt nichts ändern. Aber bei B, da können wir ansetzen. Und es geht nicht darum, den Profis den Job wegzunehmen, sondern wir müssen überlegen, wer sind die Armen, die Wehrlosen, die Bedürftigen, die uns betreffen? Und was können wir bieten und was können wir leisten, das die Profis nicht leisten können? Und mit diesen beiden Überlegungen möchte ich jetzt diese Predigt beschließen. Also, wer sind denn unsere Armen? Ich würde das ganz kurz und knapp zusammenfassen. Die, die sonst keiner im Blick hat. die unsere Hilfe brauchen und die uns nahe sind. Moment mal, habt ihr schon mal gehört? Ah, richtig, letzte Predigt, barmherziger Samariter. Habe ich genau dasselbe gesagt. Schön, dass sich die Texte hier so entsprechen, oder? Unsere Armen sind nicht die, die weit, weit weg sind. Das sind nicht die anonymen, nebulösen Massen, sondern es sind die Menschen um uns herum, die uns vor Augen sind, die wir kennen, zu denen wir vielleicht schon Beziehung haben. Jeder kennt Arme. Die müssen vielleicht noch nicht mal finanziell arm sein. Vielleicht sind sie sozial arm. Vielleicht sind sie einsam. Werden wir gleich nochmal sehen. Aber jeder hat Bedürftige um sich. Und ich erinnere nochmal, was Gott zu Armut sagt. So etwas darf es in meinem Volk nicht geben. Und sein Volk ist heute die Gemeinde. Sowas kann es bei uns eigentlich nicht geben. Da hat Gott was dagegen zu setzen. Dich und mich. Wir sind Gottes Mittel, sein Anti-Armuts-Programm durchzusetzen. Also, mach die Augen auf, schau nicht weg. Nimm die Armen in deinem Umfeld wahr und dann pack es an, diesen Umstand abzuschaffen. Wie? Das kommt jetzt zum Schluss. Wenn ich die Arbeit der Profis jetzt übernehmen müsste, so, ich will ja meine Verantwortung vor Gott wahrnehmen, ich übernehme jetzt alle Pflege hier und so weiter, dann wäre ich vollkommen überfordert. Na, wenn ich kann die Arbeit der Profis nicht übernehmen, ich kann die Arbeit des Sozialstaates nicht übernehmen, es funktioniert nicht. Es ist gut, dass es Profis gibt. Aber auch Profis haben Grenzen. Und zwei dieser Grenzen möchte ich uns aufzeigen und uns motivieren, in diese Lücke reinzuspringen. Eine Grenze ist Zeit. Zeit für Nähe und Kontakt. Wir haben ja so einige Menschen in der Gemeinde, die in der Pflege arbeiten. Und eines, was diese Leute leider nicht zur Verfügung gestellt bekommen, ist Zeit für Menschen. Alles muss schnell und effektiv erledigt sein. Die Krankenkasse gibt genaue Minutensätze vor, wie lang jede einzelne Aufgabe dauern darf. Zeit, um Einsamkeit zu lindern, für ein Gespräch, für Zuhören, das ist da nicht drin. Und hier kommen wir ins Spiel. Zeit für Nähe und Kontakte, die können wir geben. Ich kann nicht pflegen, aber zuhören. Spazieren gehen, Fotoalben angucken, mir auch dieselbe Geschichte zum 10. Mal anhören oder bei einer Familie dasselbe Kinderbuch zum 15. Mal vorlesen, mit Kindermensch ärger dich nicht spielen, eben Zeit schenken. Und auch an dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Idee von Martina verweisen, die wir vor 2 Wochen hier vorgestellt haben. Das wäre die Chance, organisiert Zeit für Nähe und Kontakt zu schenken. Die Resonanz ist noch recht überschaubar. Aber ich bitte dich, dir das nochmal zu überlegen. Könnte das ein Weg für dich sein, dich Gott da zur Verfügung zu stellen? Dann komm auf Martina oder mich zu. Und das Zweite, was wir geben können, was die Profis nicht so gut können, das ist konkrete, schnelle, unbürokratische Hilfe. Ich finde es großartig, dass der Staat Menschen so mit Geld versorgt, dass bei uns niemand hungern und frieren muss. Und in den meisten Fällen auch soziale Teilhabe möglich ist. Aber das ist oft an ewig komplizierte Anträge gekoppelt. Wir müssen diese Grundversorgung nicht bieten, aber wir können kleine Not schnell und unkompliziert lindern. Ich habe das schon öfters erlebt, wie Menschen in Gemeinden mit kleinen Sach- oder Geldspenden geholfen wurde, wenn es am Ende des Monats knapp war. Da wurde eine Zugfahrkarte spendiert, für die kein Geld mehr da war, Essenseinladungen ausgesprochen, Restaurant- oder Biergartenbesuche bezahlt. Und das alles ohne einen Antrag stellen zu müssen. Ohne Passierschein A38. Weil niemand bittet gerne um Geld. Darum müssen wir helfen, bevor sie bitten. Und es muss noch nicht mal Geld sein. Vielleicht kann es auch sein, dass man jemandem hilft, die Übersicht über seine Versicherungsunterlagen wiederzubekommen, wenn die Ordner überquellen und man keine Ahnung mehr hat. Man hilft einfach nur, alles zu ordnen, zu gucken, ist alles an seinem Platz. Oder um seine Anträge, sich mit ihm zu kümmern, dass die Profis ihre Arbeit machen können. Ihr merkt, das ist kein Gegeneinander, sondern wir können da mit den Profis zusammenarbeiten. Mit ihm vielleicht zum Anwalt gehen, ihm Termine ausmachen und so weiter. Nochmal zusammengefasst, wenn dir Gott Geld, Wissen und Kapazität anvertraut hat, kannst du das anwenden, um Menschen zu dienen und Armut zu lindern. Ganz einfach. unbürokratisch, ohne Hintergedanken, ohne Dank dafür zu erwarten. Alleine, um unser Herz mit Gottes Herz im Einklang schlagen zu lassen. Lasst uns doch zum Abschluss dieser Predigt nochmal Theater spielen, wie Asaf es hier tut. Lehnt euch zurück in euren Theatersesseln. Licht aus. Spot an. Gott betritt die Bühne. Und es ist unser Gottesdienstsaal hier. Und er schaut sich seine Söhne und Töchter hier in Diesbeck an. Und er geht mit ihnen ins Gericht. Was müssen wir uns anhören? Das, was wir eben im Psalm gehört haben? Schreckliche Vorstellung. Aber vielleicht sind es auch die Worte aus Matthäus 25, Vers 21. Da sprach der Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein, zu deines Herrn Freude. Ich hoffe so, dass es das ist. Wo sind unsere Waisen und Witwen? Und was tun wir mit ihnen? Amen.